das Thema Rom unterstrichen Rom, ja. Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt.
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Romnia. Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt.
Roma werden häufig benachteiligt. Wenn dazu staatliche Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kommen, kann es besonders für sie bedrohlich werden. Die Gruppe gegen Antiromaismus Dresden hat daher in verschiedenen Ländern nach der Lage der Roma gefragt. So berichtet Jelena aus Serbien.
Was wir auch hier erfahren haben für unsere Rückkehrer, vor allem diejenigen, die papierlos sind in Serbien, da hatten wir auch die Situation, dass eben weil sie keine Papiere haben, können sie auch nicht legal eine Wohnung mieten. Also geht das alles so im informellen Bereich. Mit der Einführung des Notstandes hat man ihnen gesagt, dass sie doppelt so viel zahlen müssen. Dann hatten wir wirklich Schwierigkeiten, eine andere Unterbringung zu finden. Aber es läuft einfach alles schwieriger.
Herzlich willkommen, sagt Martin Schröder zur 35. Folge von Radio Roma Respekt. Connecting throughout the world gegen Rassismus, Roma in der Corona-Krise hieß eine Veranstaltungsreihe, die die Dresdner Gruppe mit dem Roma Anti-Discrimination Network, dem Sächsischen Flüchtlingsrat, dem Roma Center Göttingen, Roma Respekt und dem Riesa e.V. gemacht hat, gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden und die Landeszentrale für politische Bildung. Ich habe daraus eine Collage geschnitten, die interessante Tatsachen zur Lage der Roma und den unterschiedlichen Umgang in den Ländern in der Pandemie dokumentiert. Die Interviews sind aus Anfang Mai 2020. Allzu viel hat sich seither leider nicht zum Besseren gewandelt. Eher ist es schlechter geworden durch die grassierende Pandemie, besonders in der Tschechischen Republik. Besonders hart trifft es Roma, die, egal ob in Deutschland, Tschechien, Serbien oder Bosnien, von einfachen Dienstleistungstätigkeiten wie zum Beispiel dem Schrottsammeln leben, da viele dieser Dienstleistungssektoren durch die Pandemieverordnungen eingeschränkt sind. Doch hört selbst.
Herzlich willkommen. Wir möchten uns heute über die Frage, wie geht es in verschiedenen Herkunftsländern den Roma-Communities in Europa in der Corona-Krise unterhalten. Wir stellen uns ganz kurz vor. Wir sind zunächst mal Jörg und Maria von der Gruppe gegen Antiromaismus Dresden. Wir werden euch heute als Moderation durch diese Veranstaltung führen. Unsere Gruppe engagiert sich seit 2013 in Sachsen gegen den speziellen Rassismus gegenüber Roma und Romnia. Mit dabei in dieser Veranstaltung sind außerdem Kenan und Sandra vom Roma Center, die Allegra von der Recherchegruppe und Flüchtlingsrat Bremen. Wir treffen uns heute hier, weil insbesondere auch bereits durch Berichterstattung klar geworden ist, dass die Corona-Krise sich auf marginalisierte Minderheiten besonders hart auswirkt. Und es gab also teilweise dramatische Berichterstattungen aus beispielsweise Ungarn, aus der Slowakei über fehlenden Zugang zu Gesundheitsversorgung, fehlender Zugang zu sauberem Wasser und Hygieneartikeln. Was passiert in der Situation, wo Schulen geschlossen sind und dies möglicherweise die einzige warme Mahlzeit für Kinder am Tag sein kann, dass Roma teilweise als Sündenböcke herhalten müssen, wenn sie als Rückkehrer innerhalb der EU als diejenigen erkannt werden, die die Viren in Communities hineintragen. Es gab Übergriffe durch Polizei. Wir befürchten eine starke rassistische Diskriminierung und wir wollen uns unterhalten über Folgeerscheinungen, wie was passiert eigentlich, wenn wirtschaftlich beispielsweise die Folge ist, dass Arbeitslosigkeit stark ansteigt. Wir wollen uns über die Frage unterhalten, was passiert eigentlich, wie bleibt man zu Hause, wenn man keines hat, wenn man keine Krankenversicherung hat, wenn man in einem Land lebt, wo man überhaupt keine Papiere verfügt oder die Einkommensquellen völlig versiegen.
Und wir sprechen heute zunächst mit drei Vertreterinnen über die Situation in der Tschechischen Republik, in Serbien und auch in Deutschland. Und dazu begrüße ich zum einen Jelena Micovic aus Serbien, aus Belgrad, ist sie uns zugeschaltet.
Hallo.
Sie arbeitet für die Rückkehrberatung bei der Caritas Serbien und berät unter anderem viele abgeschobene Roma und unterstützt sie dort vor Ort bei der Beschaffung von Papieren und bei der Registrierung zum Beispiel. Darüber wirst du uns dann sicherlich gleich berichten.
Ja.
Dann haben wir als zweiten Diskutanten in der Runde Markus Pape aus Prag. Hallo Markus.
Hallo.
Er ist Menschenrechtsaktivist und Journalist, lebt schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Tschechien und ja, wir haben schon viel zusammen erlebt. Ich freue mich, dass du da bist. Du wirst uns berichten darüber, was in Tschechien los ist, die Situation der Roma in dieser Krise. Und als Dritter im Bunde haben wir heute Nisacete Bislimi Hosho vom Bundesverband der Roma in Deutschland. Und du bist Rechtsanwältin für Migrationsrecht und wirst uns auch hier einen Einblick geben, was ist los in den Erstaufnahmeeinrichtungen und wie verhält sich Corona zu Aufenthaltstiteln, sage ich jetzt mal. Wir starten unsere Runde zunächst mit Jelena. Erzähl uns doch bitte zunächst mal, wie ist denn die Situation aktuell in Serbien in Bezug auf Corona?
Also die aktuelle Situation in Serbien ist momentan so. Der erste Fall war am 5. März festgestellt und dieser Mann war auf einer Geschäftsreise in Italien und hat die Corona eigentlich, offiziell ist das der erste Fall in Serbien gewesen. Die serbische Regierung hat am Anfang März die Lage unterschätzt und die globale Krise als Panikmache beschmunzelt. Aber dann sehr schnell, fast über Nacht, wurde eigentlich der Notstand eingeführt. Am 15. März abends wurde das am Fernsehen mitgeteilt und der Notstand ging dann bis zum 6.5., also am letzten Mittwoch, ist der auch wieder aus der Kraft getreten. Also in diesen 53 Tagen, in dem der Notstand dauerte, wurden drastische Maßnahmen eingeführt. Sie waren unnatürlich, restriktiv und komplett unverhältnismäßig. Eine Ausgangssperre wurde eingeführt an Wochentagen von 17 Uhr am Abend. An mehreren Tagen war es sogar von 15 Uhr bis 5 Uhr morgens und an Wochenenden von Freitag 17 Uhr bis Montag 5 Uhr. Zu Ostern, zu den serbisch-orthodoxen Ostern, waren wir sogar 84 Stunden komplett in unsere Häuser verschlossen. Wir durften nicht mal den Müll raustragen. Also das hat also ziemlich, das ist eine Erfahrung, die ich nicht mehr machen möchte, sagen wir mal so. Die Menschen über 65 Jahren waren vollständig, hatten einen vollständigen Ausgangsverbot. Und zwar 34 Tage lang. Sie hatten nicht mal die Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also man hat ihnen am Sonntagabend, am 15. Mitgeteilt, dass sie von nun an einfach nicht mehr rausgehen dürfen mehr. Auch es gibt viele Menschen mit 65, die noch arbeiten, also die noch in eine Funktion ausüben oder die Menschen hätten sich auch irgendwie vorbereiten können. Also das blieb aus. Nur einmal pro Woche durften sie nachher dann raus, und zwar meistens, wenn wir alle anderen unter Verschluss waren, und zwar von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Also das muss man sich erstmal vorstellen, dass also viele ältere Mitbürger haben mir gesagt, dass sie sich nie im Leben so gedemütigt gefühlt haben. Die Regierung hat zwar versprochen am Anfang, dass man eine große Zahl von Freiwilligen einsetzen wird, die sie dann mit Besorgungen, also die Besorgungen für diese ältere Bevölkerung machen würde. Was wirklich nicht funktionierte, das war nur eine Propaganda am Fernsehen. Eigentlich haben wir Familienangehörige sich um unsere älteren Mitglieder kümmern müssen. Das war ziemlich umständlich, mit Homeoffice, mit Kinderbetreuung, mit ausgebliebenen öffentlichen Verkehr. Das war kaum zu bewältigen. Also wenn man um 3 Uhr wieder zu Hause sein muss, weil draußen bewaffnete Leute dich aufhalten und dir Bußen verteilen und du musst auf das andere Stadtende deinen Eltern noch was bringen, das war also ziemlich umständlich. Dabei wurden wir in täglichen Fernsehauftritten von der Regierung, im Speziellen von unserem Präsidenten, ständig als verantwortungslos beschimpft, weil wir tagsüber herumrannten und Besorgungen machen für uns und für unsere älteren Familienangehörige oder Freunde oder wer auch immer es brauchte. Meistens standen wir eigentlich in Schlangen vor der Bank, vor der Post oder vor einem Geschäft oder einem Lebensmittelgeschäft, weil man eben nur vereinzelt rein durfte, weil wir diese soziale Distanzierung halten mussten. Die ersten Staatsfeinde waren am Anfang die serbische Angehörige, die überall in Europa gelebt haben, sei es Studenten oder Menschen, die dort auf irgendeiner Arbeit nachgingen, illegal oder legal, die dann, als die Krise überall in Europa anfing, nach Hause wollten oder vielleicht ohne Arbeit geblieben sind. Zum Beispiel meine Tochter ist aus Holland, wo sie studiert, zurückgekommen und sie war 28 Tage in Isolation. Das wurde ihr nicht mitgeteilt, als sie einreiste, weil sie vor dem Notstand einreiste. Aber bei uns war die Polizei 6-mal zu Hause und jeden Tag hat man sie telefonisch kontrolliert, ob sie auch zu Hause ist. Also wir nehmen daher an, dass ihr Handy geortet worden ist und dass man überprüft hat, wo sie genau ist. Die zweiten Staatsfeinde dann in den Medien und in diesen Pressekonferenzen, mit denen wurden wir ständig bombardiert, waren die Vertreter der Presse und der Medien, die moderat kritische Fragen stellten. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Sohn unseres Präsidenten ist erkrankt und dann an der nächsten Pressekonferenz hat ein Journalist gefragt, ob sich auch der Präsident jetzt testen lassen will. Und darauf war die Antwort, dieser Journalist gehörte zu den, sagen wir, befreiten Medien, also zu den Medien, die nicht unbedingt regierungsfreundlich sind, hat gesagt, sie haben sich nie um meine Gesundheit gekümmert, also warum kümmert sich das jetzt? Und ab morgen waren die Journalisten nicht mehr zugelassen zu den Pressekonferenzen. Nicht nur dieser, sondern überhaupt keinen. Und dabei hat man sich eigentlich nicht um die Gesundheit des Präsidenten gekümmert, man hat eher wegen der Ansteckungsgefahr gefragt. Die dritten Feinde waren dann die Ärzte und Krankenschwestern, die sich kritisch über die Missstände in den Krankenhäusern beklagt haben. Die wurden dann als Feiglinge und Staatsverräter betitelt in der gelben Presse, die regierungsfreundlich ist. Menschen, die auf der Straße aufgefunden wurden, haben große Bußen bezahlt und Menschen, die wie zum Beispiel meine Tochter, aus dem Ausland eingereist haben, überhaupt kein Papier bekommen haben mit irgendwelchen Vorschriften, wurden verhaftet, viele von ihnen, und sehr schnell eigentlich auch verurteilt. Mehrere haben zum Beispiel bis zu 3 Jahre Gefängnis bekommen, und zwar in Skype-Verhandlungen, was auch unsere Gesetzesordnung überhaupt nicht kennt. Medien und Gerichte, also da gab es auch, also die Menschenrechtsorganisationen, ich habe heute gerade auch so einen Bericht gesehen, es wurden 42 grobe Verstoße gegen die Journalisten registriert, Eine Journalistin wurde sogar verhaftet, weil sie über die Missstände im Klinikum in Vojvodina berichtet hat. Aufgrund Aussagen, die sie nicht preisgeben wollte, aus der internen, also aus dem Krankenhaus von Ärzten. Schon zu Beginn gab es eigentlich Versuche, den Informationsfluss zu zentralisieren und die Medienberichterstattung stark zu begrenzen. Außerhalb der Großstädte hat das auch funktioniert. Also wir haben Rückmeldungen bekommen von den lokalen Presse, dass sie überhaupt keine Informationen zu der lokalen Situation aus den Krankenhäusern oder vom Krisenstab bekommen haben. Wie gesagt, Gerichte haben via Skype im Schnellverfahren Gefängnisstrafen verteilt an zurückgereiste Mitbürger, die sich eben nicht an diese Isolationsmaßnahmen hielten. Und in einem Urteil, das fand ich auch so, also das kann euch vielleicht das Ausmaß unserer Lage ein bisschen verdeutlichen. In einem Urteil stand sogar, dass in der Begründung, dass der Angeklagte sich nicht an die Empfehlung des Präsidenten, den er gehalten hat. Also weil eben man hat sich damit gewehrt und gesagt hat, aber ihr habt mir nichts gegeben, ich hab nicht gewusst, dass ich mich so verhalten muss. Und eben dann stand es eben, es war die Empfehlung des Präsidenten, dass man in Isolation gehen muss. Die Lebensmittelversorgung war erstaunlicherweise ganz okay. Also man hat kaum einen Unterschied gemerkt, außer am Anfang, also Hygieneartikel wie Alkohol, Handschuhe und Gesichtsmasken fehlten zu Beginn. Aber die Situation hat sich ziemlich schnell verbessert. Das wurde auch in den Medien mitgeteilt, in den regierungsfreundlichen, dank China natürlich, haben wir das gelöst. Essens- und Hygienepakete an die Ärmsten haben jedoch nur nicht staatliche Organisationen verteilt und freiwillige Menschen, so Restaurantsbesitzer oder so, also wirklich Menschen, die sich altruistisch eingesetzt haben, aber es kam nichts von der Seite des Staates. Die ärmste Bevölkerung wurde überhaupt nicht als bedrohte Gruppe in dieser Krise empfunden. Weder in der Presse noch eigentlich an irgendwelchen Pressemitteilungen wurde je darüber gesprochen, als wir, die Nichtstaatlichen, dann angefangen haben, darauf Aufmerksamkeit zu lenken, hat man gesagt, dass man sich darum kümmern wird, aber es gab nichts. Die Schulen waren am 11. März, sagte noch unsere Regierung am Fernsehen, dass sie die Schulen nicht schließen werden, und die Schulen wurden am 12., also am dem nächsten Tag, wurden sie dann geschlossen. Also da sieht man auch, wie man eigentlich diese Unsicherheit, dass man an einem Tag das eine gehört hatte, am anderen kam dann was anderes, das war doch die ganze Zeit eigentlich so. Die Schulen haben dann schon ab 17. angefangen, das Programm stufenweise für die Unterstufen und die Mittelstufe am Fernsehen zu senden. Also zum Beispiel erste Klasse von 8 bis 9:30, die zweite Klasse von 9:30 bis 11 und so weiter. Und auch im Internet hat es auch dann Unterricht gegeben, was natürlich dann nicht für alle zugänglich war. Das ist natürlich klar, dass die Ärmsten weder die Möglichkeit hatten, noch die Freiräume, irgendwo allein zu sitzen und den Unterricht zu verfolgen, auch wenn sie diese Geräte hatten, und viele haben sie auch eben nicht. Der Bildungsminister hat jetzt gestern, glaube ich, gesagt, dass er gedenkt, dass voraussichtlich am 1. Juli wieder die Schulen aufgemacht werden würden. Gesundheitswesen hat die Krise scheinbar überlebt. Also man sieht auch, wir haben nicht so groß viele Erkrankte gehabt. Es ist nicht zusammengebrochen. Ich glaube, man hat auch in Serbien, trotz der Vorwürfe, dass wir verantwortungslos sind, haben die Menschen eigentlich schon begriffen, dass wir das System nicht überfordern dürfen. Und haben sich, also die meisten haben sich sehr diszipliniert benommen. Und die nicht-Corona-bedingten Behandlungen wurden, falls möglich, dann auf Weiteres verschoben oder verlegt. Also das hat man auch am Anfang auch so kommuniziert. Also wenn Sie nicht unbedingt jetzt die Knieoperation machen müssen, warten Sie doch noch ein paar Monate, dann machen wir das nachher. Also das wurde schon so gemacht. Wegen der Mobilitätsbeschränkungen, weil eben der öffentliche Verkehr nicht gearbeitet hat, war das wiederum für Menschen, die am Rande der Stadt leben oder eben in informellen Siedlungen, unheimlich schwer, auch Zugang zu einem Krankenhaus oder zu einem Arzt zu bekommen. Weil eben telefonisch sie fast nicht erreichbar waren. Also wir haben auch individuell versucht, dann auch Ärzte oder Krankenhäuser anzurufen für gewisse, auch ich persönlich für meine Familie, aber auch für unsere Rückkehrer. Und wir haben eigentlich nur am Schluss geschafft, dass die Rückkehrerin dann eine Behandlung in einer Privatklinik kriegt, die wir auch dann bezahlt haben. Aber es war nicht möglich, zu dem unentgeltlichen staatlichen Gesundheitswesen telefonisch durchzubringen. Trotzdem glaube ich, dass die meisten Menschen, egal von welcher Seite, also Serbien ist eine sehr gespaltene Gesellschaft, aber ich glaube, beide Seiten haben irgendwo eingesehen, dass anstelle von Aussichtsgondeln und großen Sportarenen man jetzt nach der Krise mehr in die Ausstattung und die Renovierung der Krankenhäuser investieren sollte. Ich bin gespannt, ob das auch dann auch so gemacht wird, wenn man es vergisst. Ich mache gerade fertig, also ich wollte noch zu der Roma-Situation was sagen. 500.000 Roma gibt es ungefähr schätzungsweise in Serbien. Sie gehören zu, also auch unsere Rückkehrer gehören zu 80% dazu. Sie sind unsere ärmsten und benachteiligsten Mitbürger eigentlich, die meistens in informellen Siedlungen leben. 80% von ihnen haben keinen Schulabschluss, von den Erwachsenen oder den Jugendlichen über 16 Jahre, und sind deshalb in der Situation, dass sie auf Beschäftigungen im informellen Sektor angewiesen sind. Und dieser ist jetzt mit der Corona-Krise vollkommen eingebrochen. Wir waren ständig in Kontakt mit unseren Klienten und die haben durchgehend alle auch gesagt, also sie haben überhaupt keine Möglichkeit, Geld zu verdienen momentan. Sie haben auch nicht die Möglichkeit, die übrig gebliebene unverbrauchte Nahrung von den Restaurants zu holen, die sie normalerweise auch. Das war alles ausgeblieben, weil die Restaurants zugemacht haben. Sie haben auch das Sozialwesen in Serbien ist dieser Herausforderung einfach nicht gewachsen, war es auch schon vor der Krise nicht und jetzt auch nicht. Eigentlich sind die NGOs wie die unsere die einzigen, die eigentlich also auch mit dieser Bevölkerung was machen, und wir sind komplett aus Projektmitteln finanziert. Das heißt, wenn es Projekte nicht gibt, dann gibt es uns auch irgendwie nicht. Es besteht im Land kein politischer Wille, sich mit den Ärmsten auseinanderzusetzen, und auch zum Teil deshalb, weil sie nicht als Wählerstimmen angesehen werden. Das sind meistens Wahlabstinenten, und wenn sie für die Politik die Politik hat kein Interesse für sie. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, wo wir auch dann mit Ihnen darüber sprechen müssen, dass Sie auch Ihre Stimme ein bisschen, dass man auch Sie hört. Ich habe das Gefühl, dass die serbische Regierung jetzt so bald wie möglich wieder aufmachen möchte und zum Normalbetrieb umschalten will. Und zwar nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil man eben, weil die Parlamentswahlen ausstehen und man möchte die Gunst der Stunde irgendwie nutzen. Also das wäre so von meiner Seite her. Ich kann nur sagen, dass noch etwas, das fand ich auch relevant, also man hat eine Umfrage, Ipsos hat eine Umfrage gemacht, und 61% aller Serben befürworten Vucic, nicht seine Partei, aber den Präsidenten Vucic. Und der nächste an der Liste hat nur 1,2%. Da sieht man auch, wie dominant er eigentlich auch in den Medien vertreten ist und wie alle anderen eigentlich kaum zu Wort kommen können.
Jelena,
ja?
du beschreibst ja eine ziemlich, sagen wir mal, autoritäre und demokratische Situation. Also ich stelle mir es zumindest so vor, dass es sich gerade auf Minderheiten besonders schlimm auswirkt. Und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die Leute zum Beispiel komplette Ausgangssperre heißt, man darf nicht mal zum Müll unterbringen, rausgehen. Ja, und natürlich, also wie hast du irgendwie was gehört aus den Siedlungen? War zum Beispiel verstärkt dort Polizei unterwegs? Gab es irgendwie Übergriffe? Wir haben das zum Beispiel aus anderen Ländern gehört. Oder woher bekommen denn die Leute jetzt überhaupt was zu essen? Also weil wir haben zum Beispiel auch von Leuten aus Serbien gehört, dass sie ihre Sozialhilfe gar nicht abholen konnten.
Eigentlich hat das Sozialwesen gesagt, dass all die, die Sozialhilfeempfänger sind, dass sie automatisch, dass das Geld ihnen automatisch überwiesen werden wird. Also vermutlich kamen sie nicht zu der Bank oder zu der Post, wo sie ein Konto haben, um es abzuholen, weil sie zu weit weg wohnen und eigentlich da gab es keine Verkehrsmittel, mit denen sie da dazu fahren konnten. Wir haben hier nicht so viel von unseren Klienten, haben wir nicht viel über den Einsatz der Polizei gehört, aber wir haben zum Beispiel gehört, dass sie als Tageslöhner nicht mehr angenommen werden, weil die Menschen Angst haben, dass sie eine hohe Ansteckungsgefahr mit sich bringen, weil sie eben in diesen nicht hygienischen informellen Siedlungen leben. Und Gott sei Dank, also ich bin sehr froh, dass ich sagen kann, dass aus allen Siedlungen, mit denen wir gesprochen haben, war bisher noch kein Fall vermerkt. Also sie sind gesund geblieben und das ist eine gute Nachricht, die eigentlich aber keinen Wert hat, weil es hilft ihnen nichts, weil man sie trotzdem als ein hohes Ansteckungsrisiko betrachtet. Und das finde ich schade. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit. Jetzt wurde wieder der öffentliche Verkehr eingeführt. Am Anfang wollte man es nur für Menschen, die eine Einstellung haben, aber dann hat sich doch der Beauftragte für Menschenrechte dafür eingesetzt, dass auch andere mitfahren dürfen. Und ich hoffe, jetzt wird es auch etwas einfacher sein. Ich muss sagen, ich war in diesen 53 Tagen, weil man eben so schwer das Leben irgendwie koordinieren könnte, auch nicht. Ich habe vor, jetzt ab nächste Woche in die Siedlungen zu gehen, weil es gibt noch so eine populistische Maßnahme, die uns erwartet als Erleichterung wegen der Corona-Krise, dass alle volljährigen Bürger Anrecht haben auf 100 Euro. Und das ist wirklich eine populistische Maßnahme. Aber für unsere Zielgruppe ist das sehr viel Geld. Also und insofern werden wir jetzt gehen und schauen, dass, weil es gibt auch nur wieder ein oder zwei Telefonnummern, aber man kann sich auch online registrieren. Und wir werden eigentlich für alle, die möchten, diese Daten aufnehmen und einschreiben in diese Seite, damit sie auch diese 100 Euro bekommen.
Hier fragt jemand, ob du noch einmal was darüber erzählen kannst. Also derjenige fand deine Schilderung sehr drastisch, was so los ist in Serbien und möchte wissen, ob du nochmal sozusagen, du hast es ja dargestellt, dass die Leute nichts zu essen haben. Wovon leben die dann jetzt sozusagen konkret? Und möchte auch noch wissen, weil Markus ja erzählt hat, dass in Tschechien Obdachlose in Hotels untergebracht werden, ob das in Serbien ähnliche Ideen oder Diskussionen gibt.
Erstmal zu der zweiten Frage, leider nicht. Unsere Obdachlose sind auf der Straße geblieben, aber sie haben uns zurückberichtet, dass sie von der Polizei in Ruhe gelassen worden sind. Also die Polizei hat ihnen keine Schwierigkeiten gemacht. Sie haben sie einfach angewiesen, zu versuchen, sich irgendwo nicht wirklich draußen aufzuhalten, sondern eher so in den Untergängen, also in der Straße, wo sie, wie sagt man dem, unter der Straße laufen können. Unterführungen, ja, sich aufhalten sollte. Und die größte Unterführung ist ja im Zentrum von Belgrad und da sind die meisten auch sonst, also im Winter schlafen sie dort. Also das ist keine große Veränderung gewesen. was die Ernährung betrifft, für sie wie auch für die armen Menschen in den informellen Siedlungen. Da hat es, also die nicht staatlichen Organisationen haben ungefähr 5-6 Suppenküchen in Belgrad in verschiedenen Orten organisiert. Und dann wurden die Menschen auch angewiesen, also zu der Nächsten zu gehen, die bei ihnen in der Nähe ist und dort sich auch Nahrung zu holen. Und wir haben alle massiv Pakete verteilt, also alle Organisationen, die in humanitär, also von auch das Rote Kreuz und ADRA und Caritas und viele andere noch kleinere Lokale haben wirklich dann Pakete verteilt. Also das, da haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und dann haben wir geschaut, dass wir auch Lebensmittel zu ihnen bringen, die sie auf längere Zeit dann auch so wie Reis oder Bohnen oder so Sachen, die man auch dann eine längere Zeit aufbewahren kann. Und wir haben auch Hygieneartikel dann auch in die Pakete, also so vor allem Seifen und so. Was wir schlecht fanden, und das haben wir auch dann an die Stadt appelliert, und leider hat man das nicht gemacht, zum Beispiel im Sommer, wenn es sehr heiß in Belgrad ist, dann haben so in verschiedenen Quarten so alle 300-400 Meter wird so eine Zisterne mit Wasser aufgestellt. Diese Zisternen haben wir versucht zu bekommen, dass sie auch zu diesen Siedlungen geführt werden, wo kein fließendes Wasser es gibt. Es gab auch so eine Aktion hier bei uns, die hieß, ich würde meine Hände waschen, wenn ich wüsste wo. Und eigentlich war da auch die Stadtverwaltung eigentlich ziemlich taub. Das wäre eine einfache Maßnahme gewesen. Und man hätte auch in die meisten Siedlungen hier, in Belgrad haben wir 108 informelle Siedlungen, größere und kleinere. Also es gibt aber sicher 4-5 größere, wo man wirklich hätte das organisieren können. Ich sehe da auch im Chat daneben, dass da eine Frage ist wegen den Abschiebungen. Ich fand, vielleicht wird es auch Nisa interessant finden. Also die letzte Gruppe von Abschiebungen, die kam am 24. März. Wir hatten da wirklich ziemlich viel zu tun, weil Deutschland hat ein Flugzeug geschickt, um die Diplomatenkinder und Frauen und die Diplomaten nach Deutschland zurückzubringen, die nicht unbedingt in Serbien bleiben müssen. Und da hat man doch in Deutschland gedacht, das wäre doch schade, dass dieses Flugzeug dann leer nach Serbien fliegt, und hat 30 Menschen, die zur Abschiebung standen, nach Serbien gebracht. Das war schon zu der Zeit des Notstandes. Und normalerweise ist bei uns das Kommissariat für Flüchtlinge und Migration zuständig für die Readmissanten, also für die Abgeschobenen. Aber da es Notstand war, obwohl sie am Flughafen dabei waren, hat die Polizei eingegriffen und hat diese Menschen alle sofort in Polizeitransportwagen gepackt und weggefahren. Und es hat sich herausgestellt, dass eine Mutter, die in Deutschland geblieben ist, von einem, der abgeschoben wurde, mich kontaktiert hat und gesagt, wir wissen nicht, wo er ist. Er hat sich 7 Tage, er wurde vor 7 Tagen abgeschoben. Wir haben keine Ahnung, wir erreichen ihn nicht am Telefon. Er war nach Belgrad geflogen. Was ist mit ihm passiert? Und dann haben der Kollege aus dem Kommissariat und ich versucht, detektivisch herauszufinden, was mit diesem Mann passiert ist, weil eben das Kommissariat auch keine Information hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass die serbische Polizei alle Menschen, die ihn, und die meisten von ihnen sind das, also das sind eigentlich Roma, die früher in Kosovo gelebt haben. Man hat sie einfach an die serbisch-kosovarische Grenze gebracht und ausgeladen. Und dann haben sie die Kollegen von Kosovo übernommen, oder sie haben sich vermutlich an die gewandt. Und dann haben wir in einem Quarantänezentrum in der Nähe von Pristina diesen jungen Mann gefunden. Und das, da hat mir Caritas Schweiz, die dort ein Büro haben, haben mir geholfen, ihn zu finden. Ja, also, aber die ganze Suche ging dann noch 7 Tage. Also diese Mutter ist in der Zwischenzeit vermutlich grau geworden. Und ich finde, so Sachen dürfen auch nicht passieren. Das sind 30 Menschen, also ich weiß für diesen einen Fall, aber er hat dann berichtet zu unserer Kollegin aus der Caritas Schweiz in Pristina, dass auch mehrere andere darunter waren und dass man ihnen die Telefone weggenommen hat, also dass sie sich nicht melden konnten. So, das sind so Sachen, die auch geschehen. Was wir auch hier erfahren haben für unsere Rückkehrer, vor allem diejenigen, die papierlos sind, und ich weiß, dass mindestens Miria, du, Jörg und Allegra, ihr habt sie auch kennengelernt hier in Serbien, einige von ihnen. Da hatten wir auch die Situation, dass eben weil sie keine Papiere haben, können sie auch nicht legal eine Wohnung mieten. Also geht das alles so im informellen Bereich. Mit der Einführung des Notstandes hat man ihnen gesagt, dass sie doppelt so viel zahlen müssen. Also so Sachen hatten wir auch. Und dann hatten wir wirklich Schwierigkeiten, eine andere Unterbringung zu finden. Aber es läuft einfach alles schwieriger.
Okay, Jelena, dann würde ich sagen, als ersten Eindruck, danke dir dafür.
Ich bin gerne.
Und ich wechsle gleich mal rüber nach Prag zu Markus Pape. Und auch an dich erstmal die Frage, kannst du uns erstmal einen Überblick geben, wie die Situation aktuell in der Tschechischen Republik ist?
Also allgemein gilt wahrscheinlich, dass die Situation besser ist als in vielen anderen Staaten. Es gab auch solche strengen Ausgangsbeschränkungen. Es gab keine Ausgangssperren. Die Schule ist zu. Es gibt wenig Zugang zum Gesundheitswesen für die, die den Virus nicht haben. Aber alles ist wirklich nicht so kritisch, wie man das jetzt in den Medien aus verschiedenen anderen Ländern hört. Und ich muss auch sagen, ich habe noch kein Gesamtbild, weil ich im Augenblick nicht viel reisen kann, also nicht viel in andere Regionen komme, auch wegen diesen Reisebeschränkungen. Und es noch zu früh ist, um Analysen zu machen und überhaupt abschließende Urteile abzugeben. Aber im Allgemeinen ist die Situation relativ gut gemanagt und ich höre nicht viele Klagen, dass jetzt Roma im Gegensatz zu anderen bevorzugt diskriminiert werden oder in die Ecke gestellt werden. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es im Augenblick tatsächlich eine große Hilfsbereitschaft gibt. Und selbst Obdachlose zum ersten Mal in den Genuss kommen, in einem Hotelzimmer zu übernachten, weil die einfach nicht auf der Straße bleiben sollen, weil alle irgendwo zu Hause bleiben sollen. Es gibt auch viele Möglichkeiten für arme Leute, sich zu ernähren. Aber es kann gut sein, dass bestimmte Nachrichten einfach nicht an die Öffentlichkeit dringen, weil auch die Presse versucht, eigentlich die Leute zu beruhigen. Was für alle ganz und besonders auch für mich sehr ungewöhnlich ist, ist ein Ausreiseverbot, was jetzt ein bisschen abgeschwächt worden ist. Aber das betrifft natürlich hauptsächlich Leute, die Handel treiben oder auch arme Leute, die in Deutschland oder in Österreich Sperrmüll oder so gesammelt haben und dann hier verkauft haben. Also das ist eine der wenigen Bevölkerungsgruppen oder Arbeitsgruppen, die mir einfällt, die jetzt konkret sehr belastet sind. Belastet sind natürlich auch die Kinder, besonders in den armen Lokalitäten ist es sehr schwierig, Internetzugang zu haben und den Schulunterricht übers Internet zu verfolgen oder daran teilzunehmen. Aber das sind alles Sachen, die gibt es wahrscheinlich überall auch in anderen Ländern und die betreffen hier auch nicht nur Roma. Und ansonsten würde ich sagen, ich würde lieber Raum weiteren Teilnehmern geben, denn die Lage hier ist, denke ich, nicht so tragisch wie zum Beispiel in der Slowakei oder Serbien oder in anderen Ländern. Deshalb
Na, mich würde zum Beispiel interessieren, die tschechische Regierung hat ja, ich glaube, im Dezember 2018 ein Gesetz erlassen, wo sie sagt, es gibt sogenannte sozial exkludierte Stadtteile und dass die Leute, die dort wohnen, praktisch ausgegrenzt werden sollen von Sozialhilfeleistungen. Hat man das jetzt irgendwie geändert? Hat man sich gedacht, okay, wir können die jetzt nicht sozusagen alleine lassen. Wie ist es mit, was ist passiert, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann?
Ja, also das habe ich jetzt gehört, dass verschiedene Leute jetzt durch einfach bürokratische Hemmnisse kein Wohngeld bekommen oder kein Wohngeld beantragen können. Und ich habe aber noch nicht gehört, dass die deswegen jetzt ihren Wohnraum verlieren oder verloren haben. Weil in der Krise alles jetzt auch durch die Regierung so gemanagt wird, also Kündigungsschutz oder dass Direkthilfen ausgezahlt werden, damit die Leute einfach zu Hause bleiben können. Ja, das ist jetzt im Augenblick die Priorität. Und ich muss sagen, von daher geht es vielen Leuten auf einmal sogar besser in dieser Krise. Aber ich kann oder wir können bisher noch nicht abschätzen, wie sich das Ganze dann auswirken wird, wenn also die Rechnung gemacht wird, irgendwann im Sommer, und wir dann sehen, was tatsächlich alles passiert ist.
Markus, ich bin nicht ganz sicher, ob du das vorhin im Eingangsstatement erwähnt hast, wie in Tschechien gerade mit Menschen in Obdachlosigkeit umgegangen wird. Und das ist ein ziemliches Kontrastprogramm. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen.
Ja.
Es gibt im Augenblick ganz neue Lösungsansätze, die vorher absolut unvorstellbar waren. Ja, ein Beispiel ist eben, dass jetzt nicht alle, aber doch eine ganze Menge Obdachlose auf einmal Obdach haben und sowohl das Essen, die Verpflegung als auch die Unterkunft von der jeweiligen Stadt oder vom Staat finanziert wird, damit sie nicht auf der Straße sind. Und das betrifft auch einige Roma, aber das ist wahrscheinlich nicht von Dauer.
Da gab es hier eine Frage. Du hattest ja eben von dieser Hilfsbereitschaft gesprochen, die habe ich so verstanden, wie auch, dass sie auch von der Bevölkerung kommt. Ja. Und da war die Frage, ob die sich auch an die Roma-Communities richtet, also ob die auch davon profitieren.
Also ich denke schon und ich denke das, weil ich keine Nachrichten bekomme, dass Roma davon ausgeschlossen werden. Aber das gilt natürlich auch für Hilfsbereitschaft seitens der Roma. Ja? Das heißt, in dieser Krise merken wahrscheinlich auch Nicht-Roma, dass es gut ist, wenn alle zusammenarbeiten, dass das Sinn macht. Ja? Und nochmal kurz zu der anderen Frage. Aber ich würde jetzt viel lieber noch die anderen hören, die überhaupt noch nichts gesagt haben. Ja? Kurz zu einer anderen Frage, was die jetzt die Stimmung gegenüber Roma betrifft. In den letzten Jahren war der Fokus des Hasses oder des Rassismus ganz gegen Flüchtende gerichtet. Und es wurde alles versucht, um die aus dem Land rauszuhalten oder wieder nach Deutschland abzuschieben oder weiterzuleiten. Deshalb sind die Roma im Augenblick nicht im Schussfeld.
Hier gab es noch eine weitere Frage, auch an dich, Markus. Da fragt jemand, wie viel denn getestet wird. Vielleicht weißt du das ja. Und wer da so, also ob alle auch gleichberechtigt rankommen.
Also ich habe keine Statistiken, wer wo wie getestet, aus welchem Grund. Aber gefühlt werden getestet nur Beschäftigte von Risikobeschäftigungen. Das heißt, Gesundheitswesen, Polizei, Sozialarbeiter, die direkt mit Corona-Infizierten zu tun haben. Und ansonsten kann man sich aber privat für ziemlich viel Geld testen lassen. Und nur wenn man so einen Test hat, kommt man auch aus dem Land raus. Ja, also das ist hier so. Da schränkt die Regierung die eigenen Leute ein, damit sie nicht irgendwie das Land verlassen. Mhm. Und das war natürlich dann eben auch gut, als es um Abschiebungen ging. Das heißt, dadurch hat die Regierung auch selber einen Riegel hervorgezogen. Das heißt, es konnten keine Leute abgeschoben werden, denen das Aufenthaltsvisum hier abgelaufen war, denen wurde es automatisch verlängert. Wegen dem Ausreiseverbot.
Ich wollte mich nur anschließen an das, was Markus gesagt hat. Das haben wir auch hier in Serbien bemerkt. Also der Fokus der die rassistischen Ausschreitungen gab es bei uns auch mehr. Die waren mehr an die Migranten gerichtet als an die Roma-Bevölkerung. Jetzt zu der Zeit der Corona-Krise. Und da muss ich sagen, da gab es auch massive Menschenrechtsverletzungen seitens des Staates, weil man hat die Migranten, alle auch die, die illegal im Land waren, hat man in diesen 17 Zentren, die wir haben, dann gebracht. Die sind maßlos überfüllt momentan und die werden stark von der Armee beschützt und kein Migrant darf rausgehen ohne eine Begleitung und zwar nur zu Arztbesuchen, zu Dialysen und zu solchen Sachen. Ansonsten dürfen sie das Areal von den Zentren nicht verlassen. In Obrenovac, in der Nähe von Belgrad, gab es auch 50 Menschen haben sich dagegen auch ein bisschen gewehrt. Also man hat das in der Presse so dargestellt, als hätten sie Konflikte untereinander, aber eigentlich ging es um wirklich auch Proteste gegen so eine massive Einschränkung ihrer Rechte. Also auch als Migranten haben sie das Recht, die Zentren zu verlassen tagsüber, aber sie hatten es nicht. In Serbien waren sie jetzt ganze 53 Tage komplett eingeschlossen. Und die rassistischen Ausschreitungen sind auch in dieser Richtung so in den sozialen Netzwerken gegangen, nicht an die Roma.
Die Lage in der Tschechischen Republik hat sich seit dem Mai 2020, in dem dieses Interview geführt wurde, natürlich verändert. Markus Ente machte in einer Konferenz im März 2021 darauf aufmerksam, dass in deutschen Medien die Ansiedlung von Roma mit dem Infektionsgeschehen in Verbindung gebracht wurde. Den Zusammenhang zwischen der Ausbreitung der Pandemie mit Stereotypenbildern von Roma stellte ebenso eine Medienauswertung der OSZE fest. Besonders in Osteuropa wird so ein Zusammenhang in den Medien fälschlich behauptet. In der Tschechischen Republik haben regierende rechtspopulistische Politiker im Februar 2021 einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der sogenannte unangepasste, oft eine Chiffre für Roma, Sozialleistungen entziehen soll. Insbesondere das Wohngeld und das Wohnen betreffen diese Gesetzesentwürfe. Der ehemalige Integrationsminister Tschechiens, Martin Simček, bezeichnete den Vorstoß als bislang größten Angriff auf die Stabilität sozialer Absicherung der Tschechischen Republik.
Dann kommen wir mal zu unserer dritten Gesprächspartnerin. Ich begrüße Nisa Cete Bislimi-Hoşo. Sie arbeitet als Rechtsanwältin in Essen. Du bist Fachanwältin für Migrationsrecht. Das heißt, du bist in deiner Arbeit vordergründig mit Asylsuchenden, mit Geduldeten oder vielleicht auch Freizügigkeitsberechtigten, also im Asyl- und Aufenthaltsrecht maßgeblich unterwegs. Und damit kommen wir jetzt erstmal zur deutschen Situation zurück. Und das ist vielleicht aber auch spannend, weil es möglicherweise auch so ein Stück weit eine andere Seite der gleichen Medaille sein könnte. Was siehst du denn für Problematiken jetzt speziell für die Corona-Krise? Was sind deine Erfahrungen aus deiner beruflichen Tätigkeit?
Ja, hallo auch nochmal an alle. Direkt an dem ersten Tag, also wenn ich mich so zurückerinnere, am 16. März ging es so bei uns los. Und dann stand auch eine junge Frau vor unserer Kanzlei, weil wir mussten halt aufgrund der Einschränkungen auch unseren Betrieb ein bisschen verändern. Und sie war so aufgelöst und erzählte mir, sie kann nicht zu Osnabrück, weil sie auch ihren Dienst eingeschränkt hat. Und es ist also so wichtig, dass ich jetzt da ganz schnell was mache, weil sie so eine riesen Angst hat, dass der Mann den Job verliert. Und wenn man jetzt, da ist man halt direkt in der Problematik drin, dass die Corona-Maßnahmen, die wir haben, uns alle betreffen. Es für Menschen aber, die um ein Aufenthaltsrecht kämpfen oder ein Aufenthaltsrecht drohen zu verlieren, die in einer extrem schwierigen Situation sind. Und dann mit dieser Gruppe würde ich dann möglicherweise vielleicht anfangen wollen. Also wir haben zum Beispiel eine Konstellation, wo man sagen kann, da ist eine Familie, die sind in einer Duldung und sie sollen in den Genuss einer Aufenthaltsregelung kommen, also zum Beispiel einer Bleiberechtsregelung. Und unsere Bleiberechtsregelungen, die setzen alle voraus, dass man selbstständig den Lebensunterhalt sichert, zumindest zu einem großen Teil. Die Familie ist dann so konzipiert, dass da mindestens ein, vielleicht zwei Kinder sind und der Vater, der arbeitet, und die Mutter, die arbeitet und schon um 5 Uhr unterwegs ist und mindestens 3 Jobs macht. Und davon ist einer im Restaurant ganz früh und dann nachmittags irgendwie in der Schule dann noch und was denn auch noch dann alles so noch ansteht. Und da kommt dann das Problem auf, dass sie nicht mehr im Restaurant arbeiten kann, weil das Restaurant geschlossen hat und sie arbeitet zum Beispiel in der Küche. Und das ist ein erster Job, der verloren geht. Und ich habe jetzt mittlerweile mehrere Fälle, wo dann befristete Verträge gemacht worden sind, die dann irgendwie so Ende März zum Beispiel auslaufen und dann kommt kurze Tage vorher ein Schreiben und sagt, wir verlängern ihren Betrag nicht. Und diese Personen sind dann in der Situation, dass es denen jetzt nicht nur eine finanzielle Einbuße ist, sondern die sich weiter fragen müssen, was passiert jetzt mit uns? Kriegen wir überhaupt noch ein Aufenthaltsrecht oder nicht? Und das ist sehr schwierig. Was ich dann zu Ihnen sage, ist, Sie müssen direkt am Ball bleiben und sich auch direkt um einen neuen Job kümmern. Das funktioniert nur so weit, wenn auch zum Beispiel dieses Restaurant auch wieder seinen Betrieb aufnehmen kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt gestern Morgen eine Mail, dann schrieb mir ein Mandant, den konnte ich noch etwas hinkriegen und schrieb, ich habe jetzt meinen Job verloren. Ja, die Kündigung, aber ich kann Ihnen direkt sagen, ich habe auch schon einen neuen Job gewonnen. Das sind aber Einzelfälle. Das sind jetzt nicht quasi über, wenn man jetzt sich das gesamte Gruppe anschaut, weil es sehr, sehr schwierig ist. Also jemand, der ja Jahrzehnte in Deutschland ist, also die meisten sind zum Beispiel in den 90er Jahren oder in den 99er Jahren gekommen nach Kosovo-Krieg und dann halt auch ab den 2010er, also verschiedene Historien, die dahinter stecken, denen, die schon von Anfang an, also seit Beginn, nicht wirklich teilhaben konnten an gesellschaftlichem Leben, auch nicht zu Sprachkursen zugelassen worden, wo keine Förderung stattgefunden hat, auch, und von daher auch überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, dann einen guten Job zu finden, und die haben es dann irgendwie geschafft und dann fällt das weg. Und dann ist die Not sehr groß. Also das ist eine Gruppe, also sozusagen, wenn jemand in einer Situation ist, wo es um eine Aufenthaltserlangung geht, das kann auch zum Beispiel ein Fall sein, bei der Härtefallkommission, Integration geht nun mal auch über Erwerbsleben, und wenn dann der Job weg ist, stellt sich halt auch die Frage, was passiert jetzt? Die andere Seite ist, wenn hier zum Beispiel jemand kurz vor einer Verlängerung steht, und da kann man so einen Unterschied machen, zum Beispiel kennen wir ja damals im Zuge der Einstufung als sichere Herkunftsstaat, hat man ja eine neue Regelung installiert, denn dieses Beschäftigungsvisum. Das heißt also, dass Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten mit so einem Beschäftigungsvisum nach Deutschland gekommen sind. Und da ist der Grund also die Beschäftigung. Und diese Beschäftigung kann nun mal wegfallen, weil auch das sind unqualifizierte Arbeiten, die geleistet werden und im Niedriglohnsektor und ähnlichen. Und diese Bereiche werden sehr schnell quasi kommen an eine Situation, wo sie Beschäftigte kündigen müssen. Und Es gibt von unserem Bundesministerium, also vom Ressort von Herrn Seehofer auch schon ein Erlass, und da drin steht, ja, also da ist ja ein Zweckfortfall und da sollte dann die Ausreisepflicht auch, sofern möglich ist, das auch umgesetzt werden. Wenn jemand mit so einem Problem zu mir kommt, dann schaue ich mir das natürlich ganz genau an und frage, wie sieht es aus, wie schnell kannst du einen neuen Job bekommen, bevor eine Entscheidung der Ausländerbehörde kommt. Zum Glück, kann man auch wiederum sagen, betreffen ja diese Maßnahmen alle und dann sind auch die Betriebe der Behörden ja auch ein wenig eingeschränkt, dass es dann halt auch durchaus länger dauern kann, bis das dann auch dort kommt. Und dann, finde ich, muss man die Zeit für sich nutzen und sich um einen neuen Job kümmern. Dann haben wir aber auch eine Gruppe von Menschen, die noch im Asylverfahren sind. Und dadurch, dass die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen und das spezifisch dann viele, unter denen auch den Minderheiten der Roma angehören, ist es ja so, dass die in zentralen Unterbringungseinrichtungen sind. Und dort ist ein Riesenproblem, was jetzt mit der Corona aufgekommen ist. Abgesehen davon, dass ich habe nämlich einen Mandanten, der in so einer Zeitung ist und der das Gefühl hat, komplett nicht informiert zu werden. Also der hat das Gefühl, es passiert und etwas ist ein Riesenaufwand drumherum, aber er weiß überhaupt gar nicht, wie er sich selber dann davor schützen kann. Weil in diesen Unterkünften sind ganz viele Menschen zusammengebracht unter engen Räumen, das heißt, ein Mindestabstand ist da nicht möglich. Und die sanitären Einrichtungen geben auch nicht die Vorgaben, sozusagen, wie man denn da auch am besten sich in so einer Zeit schützen kann. Und Gemeinschaftsküchen. Und ich kann sagen, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich schon mehrere Monate selber mal vor Jahren in so einer Unterkunft gelebt habe. Und allein der Gang, der ist, sind manchmal so eng, da kommt man unweigerlich, hat man den Mindestabstand nicht. Du hattest ja auch angesprochen, wie ist es in dem Bereich mit Bezug auf Europarecht, also mit freizügigkeitsberechtigten Personen. Da wissen wir, dass das ja ein Bereich ist, dass da Menschen arbeiten, ebenfalls im Niedriglohnsektor oder auf eine Schlachtung oder im Reinigungssektor. Und wenn dann eine Arbeit wegfällt, die möglicherweise nicht sozialversicherungspflichtig ist, also wo man gar nicht mehr in Bezug von ALG 1 läuft, dann steht natürlich die Freizügigkeitsberechnung, weil kommt ja nur dann in Frage, wenn jemand auch Arbeitnehmer ist. Ja? Wenn unangemessene Leistungen vom Jobcenter in Anspruch genommen werden, dann kann es möglich sein, dass da der Verlust festgestellt wird. Das heißt, unter diesen Menschen sind viele Roma, die dann aus Rumänien kommen, aus Ostbulgarien, die dann davon auch konkret betroffen werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nisa Kete, Bislimi Hurschu, bei Jelena Micovic und bei Markus Pape für die wertvollen Informationen.
Ihr hörtet Radio Roma Respekt Nummer 35 mit Interviews der Gruppe gegen Antiromaismus Dresden zur Lage der Roma in der Corona-Pandemie. Die Interviews wurden im Mai 2020 geführt. Ihr könnt die Veranstaltungsreihe, insbesondere die nicht verwendeten englischen Teile über Mazedonien zum Beispiel, auf YouTube nachhören. In der nächsten Roma-Respekt-Sendung hört ihr dann ein Interview mit Maria und Jörg von der Gruppe gegen Antiromaismus. Da werden wir einige der hier angeschnittenen Themen vertiefen können. Ich verabschiede mich. Bis dahin, sagt Martin Schröder.
Das Thema Rom unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt.
Subjekt. Ne?
Komm mal, Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom.
Ja, Subjekt.
Unterstrichen ja. Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein.
Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Rom, ja.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt. Respekt.